Whisky und Golf, dein unkonventioneller Podcast rund um den Genuss schöner Spirituosen und den Amateurgolf, besser bekannt als Hobbymasochismus. Hallo und herzlich willkommen zu Whisky und Golf. Heute habe ich mal wieder die absolut große, sensationelle, atemberaubende Freude, einen wundervollen Gast in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Und zwar die liebe Isabella Franke.
Hallo Isabella. Hallo mein Lieber. Danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, ich danke dir. Ich krieg schon wieder Gänsehaut voller Freude, dass du tatsächlich zugesagt hast zu meinem Podcast. Und wir machen meinem Podcast auch alle Ehre. Wir sitzen nach einer Runde Golf heute auf der Terrasse vom Hotel. Deswegen gibt es auch hier ein paar Nebengeräusche. Neben uns ist der Pool und wir sind beide so ein bisschen neidisch, dass wir da gerade nicht drin liegen und ein bisschen Blödsinn machen. Aber wir sitzen jetzt hier auf der Terrasse, genießen das wunderschöne Wetter. Lecken unsere Wunden nach der Runde Golf. Wie war deine Runde heute?
Ich muss sagen, es war echt gut. Ich habe jetzt zusammengespielt mit meinem Ehemann Marc, der ja ein minus 0,3er Handicap hat.
Und so ekelhaft.
Oh, da kriegst du halt einfach auf gut Deutsch gesagt immer auf die Fresse. Es ist einfach so.
Ihr seid nicht in einem Team, oder?
Wir haben heute gegeneinander gespielt und es waren Zweier Scramble und ich habe zusammen mit Erik gespielt. Der hat, glaube ich, so ein H13er Handicap.
Nee, der ist mittlerweile Single. Der ist auf 9.
Ja, echt?
Erik Meyer spielt ein 9er Handicap.
Okay, 9er Handicap. Ich mit meiner 28. Wir haben aber 3 über heute gespielt. Als ein Zweier Scramble würde ich schon sagen, das war ziemlich gut. Und nach deinem Gesicht zu beurteilen, würde ich sagen, deine Runde war schlechter.
Ja. Lass mal so im Raum stehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich habe mit einer absoluten Anfängerin gespielt heute und sie hat das absolut toll gemacht. Mhm. Also wirklich, die Kathi war mega und es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Mhm. Aber ich habe schon eher allein gespielt und dafür war es eine großartige Runde. Also ich habe eine 93er am Schluss gehabt. Also wir waren nicht 3 drüber, sondern einfach 21 drüber. Aber ich bin selber zufrieden. Also ich hatte sensationelle Schläge. Ich habe nur mein Driver hat einmal nicht funktioniert. Einen einzigen Ball habe ich verschossen, ansonsten waren alle auf dem Fairway. Die Putts sind nicht gefallen bei mir. Das war irgendwann mal da auch frustrierend. Also wir, auch bei beiden von uns, die sind so oft ausgelippt. Das war, ja, bitter.
Aber es war auch ein herausfordernder Platz, muss man sagen. Ne?
Ja.
Quinta da Ria, super schöner Platz, weil wir spielen hier direkt aufs Meer zu, am Meer entlang. Wir haben Bombenwetter, wir haben früh gestartet, wir hatten noch schön den Sonnenaufgang. Es war wundervoll. Also das muss man wirklich sagen.
Ja, der Sonnenaufgang war wundervoll, es war angenehm frisch, es war eine wunderschöne leichte Brise und je länger wir gespielt haben, je mehr haben wir uns verbrutzelt, weil auf einmal die Sonne so dermaßen runterkam. Es ist ein Traum hier. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe auch dieses Hotel. Wir sind ja hier im Robinson, Quinta da Ria, gehst raus, rechts ist der Platz Quinta da Ria, links ist der Platz Quinta da Sima, 2 18-Loch-Plätze direkt vorm Hotel. Ich finde das irre gut. Ja, und ich finde es noch viel schöner, mit euch die Zeit hier so zu verbringen.
Same.
Daher, aber wenn wir über Golf sprechen, Mensch Isabella, wenn ich ganz ehrlich bin, bist du ja exakt der klischee-prototypische Golfer schlechthin. Ich meine, wenn man an Golf denkt, denkt man definitiv an Isabella Franke.
Absolut. Das kann ich nur unterschreiben und ich würde auch behaupten, jeder, der mich auf dem Platz sieht. Weil glaub mal, was ich für Blicke kriege. Und das sind oftmals keine positiven Blicke. Mhm. Vielleicht können wir es für die Leute da draußen auflösen. Ich bin wirklich von Kopf bis Fuß eigentlich tätowiert. Mhm. Ich habe kurze, blau-grüne, kinnlange Haare. Man könnte mir vielleicht ein dezentes, auffälliges Auftreten in die Schuhe schieben, so ein bisschen.
Manche würden sogar, glaube ich, schillernd sagen, durchaus, aber sehr positiv. Aber halt auch noch eine wunderschöne Frau dazu. Ne? Also das muss man einfach genauso auch noch in den Raum stellen. Ich finde das schön, mir ist das schon auch durchaus ein paar Mal aufgefallen, weil wir haben jetzt schon öfters Golf gespielt. Und ich mag das, weil es ist schlicht und ergreifend genau das, was Golf ja auch sein soll. Golf soll Spaß machen und für jedermann. Golf ist nicht nur hier Schublade A, diese Person darf Golf spielen, niemand anderes. Und Golf macht einfach unfassbar viel Spaß. Ja. Wir haben uns übers Golfen kennengelernt.
Total. Und man muss dazu auch sagen, es sind ja fast eigentlich nur die Deutschen, die so sind.
Ja.
Weil wenn wir uns mal das Ausland anschauen, wenn wir mal schauen, wie die Leute in den USA drauf sind, wie die da Golf spielen und wie die Leute da auf den Platz gehen, das ist ja alles viel, viel lockerer. Und wir Deutschen, finde ich, wir machen uns das hier auch so ein bisschen teilweise einfach auch zu schwer. Ne? Und dann kommt da so eine Tätowierte dahin irgendwie. Und man muss ja auch sagen, ich kenne ein Großteil der Regeln, ich habe die Etikette, ich habe nie Sachen an, die zu kurz sind, ich habe immer meinen Polokragen und so weiter und so fort. Und ich würde behaupten, mittlerweile beherrsche ich mein Spiel ganz gut.
Absolut.
So, ne?
Absolut.
Und das ist so, ich habe genauso ein Recht, auf dem Platz zu sein, wie jeder andere auch. Aber viel, du kriegst so, man muss sich immer mehr unter Beweis stellen, wenn man so ein Auftreten hat wie ich, als irgendjemand anderes. Weil einfach die Leute dich immer erstmal komisch angucken und denken, ja, du bist irgendwie, keine Ahnung, bist ein Rowdy, bist irgendwie komisch drauf oder kannst nicht spielen oder bist im besten Fall sogar asozial. Irgendwie, was willst du hier? Du bist deplatziert, du bist nicht hier willkommen. Und deswegen muss ich mich ganz oft da einfach immer doppelt und dreifach durchsetzen.
Um es beim Namen zu nennen, mich kotzt das an, dass das in der Golfwelt tatsächlich immer noch so ist. I don't get it. Also ich habe Martin Keimer schon ganz oft zitiert in meinem Podcast, weil gerade vor allem bei den Etikettenfolgen, Martin hat irgendwann mal gesagt, so, er am liebsten würde er in Public Course oder in kleineren Golfclubs auch erlauben, dass Jeans okay ist, dass man einfach das Golf lockerer wird, das Golf nahbarer wird und dass man sich für etwas, für ein Hobby, was man leidenschaftlich betreibt, fast schon entschuldigen muss, weil man eben nicht in diese Schublade zwingendermaßen reinpasst. Finde ich absurd. Ja. Finde ich völlig krank.
Absolut.
Und, ja.
Und da fällt mir nur gerade ein, zum Beispiel, wir waren letztens und haben Winston gespielt. Und da haben wir die Besitzerin kennengelernt. Und Winston, wenn du dir den Platz anguckst, also wunderschöner Platz, unfassbar. Du denkst aber auch, dass sie super elitär sind. Und wir haben uns mit ihr unterhalten und sie hat gesagt, Leute in Jeans sind willkommen. Wo ich mir dachte, die Besitzerin hat uns das gesagt, die wird sich das wünschen. Es dürfen Leute können hierher kommen und können in Jeans bei ihr Golf spielen. In Winston.
Geil.
Krass, oder?
Und für die, die Winston nicht kennen, Winston ist einer der Top-Golfplätze Deutschlands, ist mehrfach schon ausgezeichnet worden, auch als der beste Golfplatz Deutschlands. Und ich durfte ihn ja mit deinem Mann,
ja.
Heutigen Mann damals, Junggesellenabschied, durfte ihn schon spielen. Das ist geisteskrank, dieser Platz. Das macht unglaublich viel Spaß. Das ist wirklich... Ja, aber zu dir, liebe Isabella. Mhm. Jetzt, wir haben dich optisch schon beschrieben.
Ja.
Und ich denke, man kennt dich auch. Meine Tochter ist ja ein Riesenfan. Fangirl. Es wird wahrscheinlich auch einer der Podcasts, den sie mal anhört. Freue ich mich schon drauf. Aber du bist ja wirklich nicht nur ein Anführungsstrichen schillerndes Auftreten und sehr selbstbewusstes und wirklich starkes Auftreten, sondern du bist auch absolut beeindruckend von dem, was du machst. Und ich habe über dich gelesen, also du bezeichnest dich selbst auch auf Instagram als TV-Host, Mom and Self-Made Boss Babe.
Ja.
Und ich finde die Kombination schon ziemlich sensationell. Wie, also Self-Made Boss Babe, wie kamst du drauf, dich so quasi zu titulieren?
Ich weiß es gar nicht. Aber ich finde generell, es ist ja generell diese drei Sachen oder überhaupt mehrere Sachen gleichzeitig zu juggeln, als Mom zu sein. Ne? Und auf der anderen Seite ist es ja so, ich bin ja trotzdem Unternehmerin. Also ich hatte, zu meinen Höchstzeiten hatte ich 5 verschiedene Firmen gehabt.
Heiligsblechle.
Also das war halt, ne, von bis. Da war online, da waren Online-Sachen mit dabei, wo ich einen Online-Shop hatte, wo ich, also ne, für die, die mich vielleicht nicht kennen, also ich bin im Bereich Interior Design, ich bin Professional Organizer und ich bin so ein bisschen die deutsche Variante von der Marie Kondo. Also ich bin Europas eigentlich, würde ich so behaupten, bekannteste Ordnungscoachin. Und das betreibe ich halt eben mit einer eigenen Fernsehsendung auf Six, mache ich eben auch auf Instagram und auf YouTube und habe da überall so meine Finger mit im Spiel. Und deswegen habe ich natürlich eben aber auch Organizer, Ordnungsprodukte eben vertrieben. So, das war dann halt so die eine Geschichte, da hatte ich halt da eine Sache. Dann habe ich noch nebenher eine Akademie, wo ich Frauen zu dem Beruf zum Ordnungscoach eben ausbilde. Dann habe ich noch dies, das, das. Und so, finde ich, ist es halt einfach so, ne, ich bin halt einfach Boss Babe. So, und das habe ich aber alles selber geschafft. Und ich bin ja wirklich erst vor 7 Jahren wieder nach Deutschland gekommen und habe mir innerhalb von diesen 7 Jahren mein kleines Imperium, mein kleines Baby eben aufgebaut. Und irgendwann kam dann einfach mal der Begriff Boss Babe, Self-Made Boss Babe.
Dein kleines Imperium. Ja. Es ist schon eine ziemliche Maschinerie, die du mittlerweile da um dich herum geschaffen hast. Eine sehr beeindruckende. Aber du hast gerade was gesagt, vor 7 Jahren zurück nach Deutschland gekommen. Du warst davor in Los Angeles lange Zeit.
Mhm.
Du hast eigentlich Medienmanagement studiert in Berlin.
Genau.
Und bist dann auch relativ frühzeitig, ich weiß nicht, studiert hast du in L.A. nicht, aber du hast angefangen zu tingeln zwischen Berlin und L.A.
Genau. Ich habe damals nach meinem Abitur, musste ich sofort, ich komme wirklich aus einem kleinen, kleinen Dorf und bin nach dem Abitur dann eben nach Berlin gegangen und habe dort Medienmanagement studiert und habe dann jemanden kennengelernt, der war Amerikaner. Der war Schauspieler und war gerade für Filmarbeiten für Quentin Tarantino in Berlin gewesen. Und das war damals wirklich noch die Zeit von MySpace. Und da hat er damals...
Entschuldigung, das habe ich auch noch mitgemacht. Das ist schon ein paar Tage her.
Das war noch die Zeit von MySpace. Und da hat er wirklich nach seiner Postleitzahl geguckt, nach Frauen in seiner Postleitzahl. Und da war ich anscheinend in dieser Postleitzahl drin. Und damals konnte ich wirklich nur ganz schlechtes Englisch. Und irgendwie haben wir uns dann halt getroffen und haben uns verliebt. Und dann waren wir halt eben eine Weile auch zusammen. Und wegen ihm bin ich dann halt damals zwischen L.A. und Berlin gependelt, während ich eben noch mein Studium hier gemacht habe. Und als es dann darum ging, meine Bachelorarbeit zu schreiben, haben wir dann gesagt, okay, wir probieren das, dass ich quasi so probeweise drüben wohne, habe meine Bachelorarbeit geschrieben, während ich in L.A. gelebt habe und bin dann quasi dort geblieben. Diesen Herren habe ich dann auch geheiratet. Das ging aber nicht lange gut. Und bin aber dann irgendwie noch weitere 9 Jahre gefühlt dort versackt. Also ich war knapp 10 Jahre in L.A. Ja, das war eine spannende Zeit.
Wow. Ich meine, du hast dann wahrscheinlich auch, wenn du sagst, er hat mit Quentin Tarantino in Berlin gedreht, hast du wahrscheinlich auch einiges, wenn er Schauspieler war, da auch einiges an Erfahrungen sammeln dürfen und Menschen kennenlernen dürfen.
Oh, das war eine geile Zeit. Also ich bin wirklich dankbar für diese Zeit. Nicht zwingend für die Beziehung, weil die war scheiße, aber einfach wirklich nur für diese Erfahrung. Also ich meine, man muss überlegen, ich studiere Medienmanagement. Bei mir ging es um Thema Film, Fernsehen, Radio, Moderation, um all diese ganzen Themen. Und plötzlich bin ich mit 20 auf einem Red Carpet Event, mein erster roter Teppich in London, zusammen mit Brad Pitt, Quentin Tarantino, Christoph Waltz, Diane Krüger, Rihanna habe ich sogar
Inglourious an dem... Inglourious Basterds?
Ja! Yeah!
Oh, love it! Oh mein Gott!
Ja, und plötzlich bist du da und du siehst einfach so eine crazy Weltstars. Es war Hammer, es war geil, es war eine super geile Erfahrung. Obwohl ich gesagt habe, ich würde nie nach Amerika ziehen. Ich war absoluter Anti-Amerika-Typ einfach. Naja, und dann hat sich das dann halt irgendwie so ergeben. Dann war halt klar, okay, wenn wir die Beziehung irgendwie weiterführen wollen, dann macht es einfach Sinn, wenn ich halt eben nach Amerika gehe. Ist jetzt auch nicht das schlechteste Pflaster, um mal mit Anfang 20 nach Amerika auszuwandern.
Aber ist nicht L.A. da eigentlich schon auch so ein bisschen Teufelsloch? Also so, ich meine, das ist ja the Dream Factory. Ganz viele junge Mädels vor allem gehen hin, wollen Schauspieler werden, enden am Schluss, wenn sie Glück haben, als Kellnerin, sage ich jetzt mal blöd. Und ich will jetzt, um Gottes Willen, ich war selber jahrelang in der Gastronomie, also ich will das jetzt nicht schlecht reden. Ganz im Gegenteil, die einfach alles machen, um irgendwie zu überleben und gehen da teilweise wirklich deutlich zu weit. Ist das so ein idealer Platz als junges Mädchen, um sich da irgendwie, um da irgendwo zu wachsen, sage ich jetzt mal beruflich oder menschlich?
Ich glaube, es ist unfassbar schwer, weil was man nicht vergessen darf, ist, ja, du hast diesen American Dream, ne? Vom Tellerwäscher zum Multimillionär. Und ich habe einige Beispiele dort kennengelernt, die das wirklich geschafft haben in den unterschiedlichsten Branchen, also sei es irgendwie mit Limousinenservice bis hin zu keine Ahnung was. Ne? Du hast natürlich, Amerika ist so unfassbar groß, du hast dort eine riesengroße Absatzmenge, ne? Wenn du irgendwie ein Produkt machst oder wenn du irgendwie bekannt in den Medien bist, ne? Das absolut. Aber als Schauspieler, als Musiker, du musst Klinken putzen. Es ist unfassbar schwer. Dann darf man natürlich auch nicht vergessen, die Filme sind halt eben alle auf Englisch natürlich. Wenn du als Deutscher da hinkommst, du musst akzentfreies Englisch sprechen, weil sonst können sie dich nicht besetzen. Weil sonst ist es für den Zuschauer, ne? Du hast jemanden, der ist angeblich Amerikaner und der hat einen minimalen deutschen Akzent. Ja, da bist du nicht in dieser Rolle gut dafür. Ne? Und das sind halt wirklich die Leute, die gehen dahin mit ihren Träumen. Und ich finde es ja toll, wenn man Träume hat. Und ich glaube, wenn man halt noch jünger ist, dann schafft man es vielleicht auch nicht gar nicht, so das zu abstrahieren und zu wissen, wie realistisch sind denn die Erreichung meiner Ziele und meiner Träume. Und ich glaube, dass ich da wirklich sehr, sehr viele die Finger dran verbrenne. Ich habe einige Leute scheitern gesehen, ich habe Leute wirklich gesehen, die in Wohnungslosigkeit, Arbeitslosigkeit, Drogensucht und so weiter und so fort abgerutscht sind.
Du hast ja auch kein Auffangnetz in den USA, ne? Also wenn du fällst, dann fällst du. Ja? Und wahrscheinlich ganz oft in ein Loch ohne Boden.
Genau.
Und das ist das Schlimme dran. Also das ist ja wirklich, das ist ein Haifischbecken, ist glaube ich Peanuts dagegen.
Ja. Also ich glaube, für jeden, der irgendwie an sowas Interesse hat, mal rüberzugehen, ich glaube, man kann das nur mit einem Management oder mit einer Agentur machen, wo man weiß, man ist da drüben schon irgendwo angeknüpft. Ansonsten wird es richtig, richtig schwer.
Ja, und für alle, die jetzt denken, so ja, aber es gibt doch Menschen mit Akzent, die das machen. Arnold Schwarzenegger zum Beispiel oder Salma Hayek. Ja. Das sind halt 2, 3, 4 von 10.000, 15.000, 20.000 Menschen, die es einfach versuchen.
Absolut, absolut.
Du bist dann noch 9 Jahre geblieben nach der Beziehung und beim Googlen, ich habe gestern ein bisschen Musik gehört, hast du noch einen weiteren Mann kennengelernt in Los Angeles, namens Sonny.
Ja.
Und er hatte, glaube ich, nicht das Gelbe vom Himmel, nee, das Gelbe vom Ei, das Blaue vom Himmel versprochen, aber ich habe Musik gemacht und du weißt ja, ich habe einen musikalischen Background und da, ich kriege schon wieder Gänsehaut, das finde ich lustig. Ihr habt zusammen eine Band gehabt, die wirklich auf online ganz viel auch gegangen ist. Nicht auf online, sondern auf digitales Streaming schon recht früh. Mhm. Und die Band hieß The Dead Good.
Ja.
Ihr wart zu zweit, meines Wissens.
Genau, wir waren ein reines Duo. Unsere Vorbilder waren so The Kills. Das ist auch ein reines Duo. Ne? Sie ist Amerikanerin, er ist Brite. Er war früher mal mit Kate Moss zusammen. Und die haben halt einfach Drum Machine. Er spielt Bass, was sie aber fast anhört wie eine Gitarre. Und sie singt. Und einfach eine, also die waren nicht als Liebespaar zusammen, aber eine richtig geile, geile Band. Und das war immer so ein bisschen unser Vorbild. Und er ist ja Sonny, übrigens der Vater meiner Tochter, mit dem ich 7, 8 Jahre zusammen war. Der ist ein absoluter Vollblutmusiker. Der hat auch früher auch viel, also er ist ursprünglich Italiener, hat damals auch sehr viel mit seiner Band White Pulp ganz viel in Italien gemacht, war da auch auf MTV, hatte eben auch den großen Traum von Amerika. Ne? Und dann haben wir als so ein kleines Projekt eben das angefangen. Und ich habe früher nie gesungen oder irgendwas. Und da war ich dann plötzlich die Sängerin und war halt alles ein bisschen gemixt, Rock, Punk, experimentell so ein bisschen und ein reines, reines Duo. Und wir haben dann gesagt, okay, komm, wir probieren das jetzt einfach aus und haben unsere erste EP, die hieß 13 Polaroids, dann eben aufgenommen. Ja, und in der Zeit bin ich aber dann schwanger geworden. wir hatten schon Pläne, um auf Amerika-Tour zu gehen und alles. Aber weißt du, wir haben uns gesagt, wenn wir jetzt sagen, so wir warten, also es war eine geplante Schwangerschaft, wir haben gesagt, wenn wir jetzt warten, dann am Ende passiert der Erfolg oder das auf Tour gehen vielleicht nie. Du kannst es nie vorhersehen. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, komm, wir probieren es jetzt einfach, weißt du, und dann schauen wir, was passiert. Vielleicht gehen wir auf Tour, vielleicht werde ich dann schwanger. Und wie es dann halt eben so ist, zu den unpassendsten Zeitpunkten gefühlt, passiert es dann halt eben. Mhm. Und dann bin ich dann wirklich während unserer Recording-Phase schwanger geworden. Und deswegen war dann wirklich unsere EP nur digital. Und trotz alledem haben wirklich viele Streamingsdienste das auch verwendet. Wir hatten eine Sendung auf Amazon Prime mit über 50 Millionen Views.
54,4 Millionen Views. Ich habe es mir gestern habe ich es gesehen.
Was? 54 ja, Millionen Leute haben meine Stimme schon gehört. Holla die Waldfee. Das ist schon manchmal scary. Das sind ja Sachen, die sind jetzt für immer da draußen. Die gehen ja nicht mehr weg. Mhm.
Das ist durchaus korrekt. Ja. Ich meine, das Lustige ist, von mir gibt es auch ein paar Platten da draußen, aber das war vor der Streaming-Zeit. Mhm. Also klar, Soundcloud oder MySpace gab es, aber das haben wir damals nicht genutzt. Ja. Wir haben es dann auf CD gebrannt. Das war schon CD. Wir haben es damals auf CD gebrannt. Und ja, aber die sind halt auch teilweise jetzt einfach mittlerweile verschwunden.
Ja.
Bei der einen oder anderen finde ich es auch gut so. Aber das ist halt dann weg und ich finde das einfach echt stark, dass ich da gestern recherchiert und sehe halt so, okay, vor 13 Jahren war 13 Polaroids.
Ja,
Stimmt. Und das fand ich, und da war auch, jetzt habe ich den Namen vergessen, ich finde die Musik, du kannst nicht definieren, was es ist. Mhm. Mein erster Gedanke war so ein bisschen, es geht in Richtung Punk. Oder so Indie-Punk oder Skate-Punk, wenn ich ja immer so Blink 182, das ist es nicht. Und dann ist aber auch viel Indie-Rock dabei. Also es ist wirklich wahnsinnig geiler Querbeet-Mix und sehr aussagekräftig. Und ich war auch begeistert von deiner Stimme.
Ja.
Hast du jemals drüber nachgedacht, irgendwie dann in der Richtung nochmal was zu machen?
Sagen wir es mal so, das Ding ist ja, ich bin ja jemand, ich bin ein offenes Buch, mir ist nichts peinlich und ich spreche ja auch gerne vor Leuten, ich möchte gerne Leute mitreißen und einfach motivieren und inspirieren und irgendwie könnte ich mir schon vorstellen, dass ich voll die Rampensau wäre.
So du einfach. Bist schon eine.
Also ich könnte mir voll vorstellen, ich hätte einfach voll Bock darauf, auf so einer Bühne zu stehen und einfach den Laden zu rocken und ich glaube, dieses Gefühl ist einfach unfassbar geil und ich glaube, so ganz losgelassen hat mich das, um ehrlich zu sein, noch nicht. Ich könnte mir vorstellen, auf alle Fälle nochmal in einer Band zu singen, aber halt auch wieder so ein bisschen eher das Ruffle, ne? Also schon ein bisschen rockiger, punkiger, sowas, kann ich mir vorstellen.
Ja, jetzt kommt ein bisschen Musik im Hintergrund. Ich hoffe mal, dass man uns trotzdem noch gut hört. Wir machen das aber jetzt einfach weiter, weil es gehört halt dazu. Wir sitzen jetzt halt hier auf der Terrasse, die Vögel zwitschern und die Leute singen.
So Juhu. Ist es. Nee, also mal gucken, vielleicht werde ich irgendwann noch mal, vielleicht werde ich das irgendwann noch mal machen.
Boah, weißt du was, ich wollte mir schon seit Jahren, ich habe früher Trompete gespielt und ich wollte eigentlich immer, dass mal wieder anfangen und ich habe aber gemerkt, das funktioniert nicht mehr. Mhm. Ich bin zu lange weg und das Instrument ist einfach auch zu hart, um das jetzt noch mal zu reaktivieren alles. Aber dann wollte ich Gitarre anfangen, weißt du was, wir gründen einfach zusammen eine Punkrock-Band.
There we go.
Ne? Ich schaffe mir 4, 5 Akkorde drauf und wir machen das Beste draus.
Und dann wird die einfach runtergeschreddert und dann ist gut.
Ja. Geil. Und wir haben Spaß, das klingt nach einem Masterplan. Mega gut. Jetzt, wenn man sich das anhört, Hollywood, Medienmanagement hast du studiert, bist nach Hollywood gegangen, Schauspiel war, glaube ich, nie wirklich groß, was für dich. Reingeschnuppert hast du gewiss mal.
Ich habe Mick Jagger getroffen zum Beispiel. Ich sehe schon.
Gut, dass für die könnt uns ja nicht sehen, aber ich schaue jetzt gerade einfach mal in die andere Richtung und denke mir so, ja, ist auch schön da.
Nein, aber ich habe an ein paar Castings teilgenommen, da waren aber auch einige Musikvideos dabei, weil Thema deutscher Akzent, ne? Mhm. Und dann war ich in einem Musikvideo tatsächlich zusammen mit Mick Jagger, Damien Marley, der Sohn von Bob Marley, Damien Hirst? Nee, wie hieß der denn? Vom Eurythmics, wie heißt er denn?
Mir fällt gerade noch nicht mal ihr Name ein. Wenn ich ihren Namen hätte, ja.
Ja.
Wir wissen beide, also wer es ist.
Also die hatten irgendwie so eine, wie hieß das denn? Supercrew, Superband oder irgendwie sowas. Sie hatten so ein gemeinsames Bandprojekt. Und da war ich in einem Musikvideo mit dabei. Und das ist halt für die Erfahrung einfach, also gar nicht zwingend dieses vor der Kamera stehen, aber für mich einfach auch, um zu sehen, ey, wir waren auf Paramount Studios und du siehst plötzlich, was da im Hintergrund abgeht, wie viele Leute da am Set arbeiten, ne? Und wie das plötzlich mit den Kameras ist. Und ja, einfach nur in dem Video mit Mick Jagger zu sein. Das ist so unfassbar cool. Deswegen, ich bin super dankbar für die Erfahrung, die ich da alle gemacht habe. Aber es ist ein richtig hartes Pflaster. Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich dann aus dieser Geschichte ein bisschen rauskam. Ich habe ja dann später mit Bill und Tom von Tokyo Hotel zusammengearbeitet. Das war aber halt einfach nur, ich hatte angefangen als Personal Assistant und habe ihnen dann halt später so ein bisschen auch einfach mit den ganzen anderen Sachen geholfen, aber nie jetzt auf Tokyo Hotel Ebene. Und es war eine super spannende Zeit, ne? Aber ich muss sagen...
Das hast du noch in L.A. gemacht?
Mhm. Die sind ja damals von Hamburg nach L.A. gezogen, weil die waren ja hier, die waren ja immer unter Beschuss. Also die Fans haben die ja verfolgt wie crazy. Und als ich dann eben drüben war, haben sie dann einen neuen Personal Assistant gesucht und wir hatten einen gemeinsamen Kontakt. Und dadurch bin ich dann da dran gekommen halt. Und das hatte ich dann auch in der Festanstellung gemacht. Aber ich muss dir sagen, ich bin einfach, glaube ich, zu sehr eine freie Seele, als dass ich eine Festanstellung machen kann.
Darf ich ehrlich sein?
Ja.
Ich kann es mir nicht vorstellen. Nee. Aber spannend, okay. Du hast dann, aber es gab für dich ja irgendwo einen Moment, und ich finde, das Personal Assistant passt da so ein bisschen rein. Organisation. Dein Instagram-Name heißt auch The Home Habit, die Zuhause-Angewohnheit oder Gewohnheiten. Mhm. Du bist dann irgendwann mal in den Ordnungsbereich reingegangen. Mhm. Also Interior Design, ja, das ist die eine Geschichte. Wo ich auch fragen möchte, kam es aus Interesse oder kam es über Fortbildung? Das mache ich aber gleich. Du bist dann aber in etwas reingegangen, was es in der Form, glaube ich, in Deutschland, Zentraleuropa nicht gibt. Und zwar ein Ordnungscoach, Ordnungsmanagement.
Genau. Ja.
Wie kam es dazu?
Also ich habe in Amerika nochmal Interior Design studiert, ne? Und dann habe ich dort auch als Interior Designerin gearbeitet. Und ich erzähle immer ganz gerne die Geschichte, weil ich finde, dadurch wird das ganz klar verständlich. Ich wurde von meinem Chef dann quasi, auch wieder Thema Festanstellung, so ein bisschen angefaucht, warum ich zu viel Zeit mit den Kunden verbringe, also warum ich meinen Kunden so verstehen möchte. Und habe gesagt, naja, aber ich muss doch wissen, wie sind denn die Angewohnheiten zu Hause? Wer kocht, wer kauft ein, wer macht die Sachen weg? Weil dementsprechend würde ich doch die Küche gestalten. Für mich absolutes, logisches, ne, normales Denken. Für ihn war aber natürlich, wir sind doch Designer, wir müssen hier die Form, das ist doch, die Ästhetik ist doch am wichtigsten. Jetzt hast du aber jemanden, der hat 5 Gewürze oder du hast jemanden, der hat 120 Gewürze. Die Schublade fällt einfach unterschiedlich groß aus. Und das haben in dem Fall das Büro an den Interior Designern einfach nie beachtet. Und das finde ich so schade. Und dadurch greifen dann diese 2 Jobs als Interior-Designer mit dem Ordnungscoach ineinander ein, weil ich eben als Ordnungscoach, als Professional Organizer den Plan mache, wie es in den Schränken und in den Schubladen mit dem Inhalt aussieht. Mhm. Und wenn ich da natürlich den Schritt vorher noch dazu packe, als Interior-Designer, kann ich natürlich die Schränke bereits auf das Innenleben planen, weil das Innenleben ja das ist, was wir verwenden.
Ja.
Ne? Und den Beruf des Professional Organizers gibt es schon seit über 40 Jahren in den USA. Also dort ist der schon komplett etabliert. Wenn da die Leute, klar, die haben Private Chef, die haben eine Nanny, die haben dies, ne? Und wenn die umziehen, dann haben die halt einfach auch einen Organizer, der denen den Umzug macht und denen auch beim Einrichten wieder hilft von den Schränken.
Krass, das war mir tatsächlich so in der Art und Weise überhaupt nicht bewusst, macht aber durchaus Sinn. Man sieht es ja manchmal auch in US-amerikanischen Filmen. Ich bin ja so ein riesengroßer Adam Sandler-Fan. Also Adam Sandler ist für mich Königsklasse von allem. Mhm. Und wie heißt der? Meine erfundene Frau, meine ich. Nein. Wo ein Urlaub flirt nach Afrika. Ist trotzdem Jennifer Aniston. Mhm. Jennifer Aniston spielt eine junge Dame, die The Closet Queens heißt, ihre Company.
Aha.
Sie organisiert Kleiderschränke. Und ich fand das so lustig, dass, weil ich halt, das, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, ist schon eine ganze Weile her, ist auch nicht mehr die Jüngste, vielleicht 10 Jahre alt oder so, da kannte ich das nicht. Klar, ich lebe in Deutschland, bin hier aufgewachsen, alles. Und auf einmal so Leute, die bezahlt werden, dass sie in Häuser, in Wohnungen reingehen und wirklich die Kleiderschränke umdekorieren und nicht umdekorieren, sondern umfunktionieren und ordentlich machen. Ich habe es damals belächelt und dann habe ich das erste, habe ich dich kennengelernt, habe dann auch mal eine deiner Sendungen angeguckt und alles. Und dann dachte ich mir schon so, macht Sinn. Als ich dann bewusst durch meine Wohnung gelaufen bin, habe ich mir gedacht, okay, ich brauche Safe
Ich bräuchte auch einen. Ja, was ist doch so, die Deutschen sagen, eine Ordnung kann ich auch selber machen. Ne? Also gerade so, das ist einfach bei uns aktuell, ist das noch so in den Gedanken, Ordnung kann ich selber machen oder an meinen Kram, was in meinen Schränken ist, lasse ich niemanden ran. Und das ist ja das Problem auch so ein bisschen oder der Struggle, wo man jetzt merkt, das muss sich alles noch so ein bisschen halt entwickeln. Aber es gibt zwei Punkte. A, wir haben alle Chaos in den Schränken und zweitens, es hat noch niemand sich darüber beschwert und hat gesagt, ich habe zu viel Platz. Es ist ja immer das Umgekehrte. Wir haben ja immer nie genug Platz in den Schränken. Und da kommen wir als Ordnungscoach einfach auch rein, wenn es um das Thema geht, ne, Sachen auszumisten, Sachen logisch zu kategorisieren, damit man die einfach schön schnell finden und nutzen kann. Ne? Und vielleicht alles in eine schöne Box zu packen mit einem Label drauf. Ne? Das hilft einem. Das ist wie so ein optischer Kompass, den man in der Küche oder im Schrank oder wo auch immer hat, damit wir unser Leben einfach ein bisschen erleichtern. Weil, sind wir da mal ehrlich, wir haben doch alle genügend Stress irgendwie an der Backe. Wir brauchen jetzt nicht auch noch jeden Morgen 10 Minuten dastehen und wissen nicht, was wir anziehen sollen.
Du hast auch im Prinzip genau gerade etwas gesagt, was alles erklärt, weil die meisten Leute wollen sich eigentlich, ich kann doch mich selber organisieren. Ich kriege das doch selber hin, aber keiner nimmt sich wirklich bewusst die Zeit. Und das ist ja auch, wenn ich jetzt, ich, wie gesagt, seit ich dich kenne, gehe ich in meiner Wohnung ein bisschen anders um. Ich bin ein Chaot und meine Wohnung ist deutlich zu klein für mich allein. Das kann, darf man gar nicht so laut sagen. Nee, aber das ist so, dann denke ich mir so, ja, theoretisch könnte ich mich auch besser organisieren. Aber es geht ja schon allein damit los, die Kreativität mitzubringen, zu wissen, alles klar, wenn ich das jetzt hier so umstelle und so kategorisiere, mache ich mir das Leben einfach deutlich leichter und es gibt mehr Sinn und ich gewinne massiv Platz. Und wenn du da keine Ahnung von hast, und ich habe einfach von nichts eine Ahnung, ich lege sogar meine Pullis scheiße zusammen, und könnte ich Platz sparen und machen, dann ergibt das alles deutlich mehr Sinn. Und das ganze Ding hast du ja echt, erstmal, wie bist du überhaupt drauf gekommen? Weil du hast Interior Design studiert.
Und habe dann nochmal in Amerika einen Abschluss gemacht zum Professional Organizer und zum Closet Organizer. Das waren nochmal zwei Weiterbildungen, die ich gemacht habe und habe das dann quasi alles zusammen kombiniert. Und als ich dann eben nach Deutschland kam, war ich auch erstmal, man muss dazu sagen, ich kam nach Deutschland, ich habe mit meiner 4-jährigen Tochter damals, die ich mit Sonny hatte, und stand halt erstmal wirklich mit nichts da. Und deswegen bin ich auch so stolz auf dieses Self-Made Boss Babe. Ich kam nach Deutschland und ich habe wirklich Hartz IV Sozialgeld angemeldet, weil ich wirklich hier stand und nichts hatte. Wirklich nichts in meinem Namen, nichts angespart, das kein gar nichts. Und habe mich dann erstmal hochgekämpft, bin in eine Festanstellung rein. Komplett anderes Thema. Ich war Product Owner für Solarenergie und für E-Mobility.
Ja, das wäre das Erste, was ich jetzt vermutet hätte.
Ja. Ne? Ja. So, aber ich habe mich komplett in diese Schiene reingearbeitet, habe das auch gemacht, dann in einer Festanstellung und so, damit ich mir erstmal halt eine Wohnung leisten kann und einfach mich für mich, meine Tochter was aufbauen kann. Ne? Und dann war für mich der Zeitpunkt, wo ich dachte, boah, ich weiß nicht, ob Deutschland dafür schon ready ist, weil es eben einfach zu dem Zeitpunkt, es gab vielleicht mal so die einen oder anderen, die haben das aber halt mehr als so eine Art Aufräumhilfe gemacht. Mhm. Nicht zwingend wirklich als das, was ich als Professional Organizing bezeichne, mit Labels und Boxen und dass es schön aussieht.
Sind wir ehrlich, in Deutschland ging es da eher so um die Messi-Entrümpelungsgeschichte.
Mhm, auch das ganz viel, genau.
Ja, das genau. War ja eigentlich ein ziemlich großes Ding, so 10, 12, 15 Jahre her.
Total. Und dann kam aber, das weiß ich noch, im Januar damals auf Netflix Marie Kondo die Sendung raus. Und dann dachte ich so, krass, wenn das jetzt rauskommt, vielleicht sind die Deutschen doch ready dafür. Und dann habe ich gesagt, komm, scheiß drauf, ich probiere es. Ich hatte mein Business, The Home Habit, 2011 in Los Angeles gegründet. Und habe gesagt, komm, ich probiere das jetzt einfach hier. Und ich hatte einen kleinen Instagram-Account mit 5000 Followern, damals noch aus Amerika. Und habe gesagt, okay, ich probiere das einfach. Und dann habe ich mein Business angemeldet und habe wirklich neben meinem 40-Stunden-Job nebenher angefangen, mir dieses Business aufzubauen. Was heute mittlerweile, ich habe über 35 Ladies, die das für mich in ganz Österreich, Deutschland und Schweiz halt einfach machen, dass wir bei Leuten einfach Ordnung schaffen.
Ja. Ich habe keinen Hut auf, ich würde ihn gerade ganz sehen. Das ist du. Ich meine, du hast ja zum einen, werdet ihr quasi, könnt ihr gebucht werden oder du mit deinen Leuten, um Ordnung zu schaffen. Du machst mittlerweile das auch im absoluten Coaching, inklusive einer Akademie. Mhm. Du hattest lange Zeit auch einen Online-Shop, der die entsprechenden Tools dazu anbietet. Ich glaube, den hast du aufgelöst.
Den habe ich aufgelöst, genau.
Die Fernsehsendung hast du noch. Mhm. Zwei Kinder.
Ja, mittlerweile zwei
Kinder. Ein Social-Media-Account, der auch seine Zeit benötigt, definitiv, zweifelsohne. Mhm. Jetzt hast du mit Marc zusammen noch Golf Couple on Tour.
Ja.
Hast du auch irgendwie Zeit, wo du dich mal hinlegst, Beine hoch und vielleicht mal eine Runde schnarchen oder so?
Oh, das ist ja das Schwierige. Ich habe immer Hummeln im Hintern. Ich glaube, ich bin ein Mensch, ich habe unfassbar viel Energie. Das sehe ich auch immer so ein bisschen mit meinen Menschen drumherum oder auch so mit Marc zum Beispiel. Ne? Wir haben ja beide trotzdem, wir leben in einem Haushalt, wir haben beide 24 Stunden. Ne? Aber ich habe halt einfach immer Hummeln im Hintern. Ich glaube, das ist auch vielleicht so ein bisschen dem zu schulden. Wie gesagt, ich bin jetzt gerade frisch mit ADHS diagnostiziert. Vielleicht hilft, also ist das natürlich mitunter ein Punkt, warum ich immer so viel Energie habe. War ich aber einfach auch schon immer. Und dann ist es halt einfach, jetzt habe ich rede schon über ADHS und jetzt habe ich einen Faden verloren.
Also mit der Energie
Ach,
und
mit der Zeit.
Ja, mit der genau. Zeit, genau.
Und ich habe unfassbar ungern Ruhe. Ich muss einfach immer das Gefühl haben, dass ich produktiv bin, dass ich irgendwie was mache, weil ich es aber auch einfach super gerne tue. Also es ist egal, ob es jetzt darum geht, dass ich was bei mir im Garten mache, dass ich mein Business vorantreibe, dass ich irgendwie wieder den nächsten Trip plane oder irgendwelche Bastelaktionen mit meinen Kindern vorbereite. Das bringt mir einfach unfassbar viel Spaß. Und dieses Richtige, einfach auf der Couch sitzen und ich gucke mir jetzt einen Serienmarathon an, ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Und ich weiß auch, dass es mit Sicherheit keine gute Eigenschaft ist, dass da vielleicht underlying issues sind so ein bisschen. Da muss man mal dran arbeiten. Aber zum Beispiel Marc gibt mir jetzt unfassbar Ruhe. Also ich merke, wenn ich mit Marc zusammen bin, der ist für mich so, da kann ich dann auch mal genießen, nichts zu tun. Ich bin sonst immer Tag durchackern, ne? Morgens hier, jetzt gehe ich um 5 Uhr, stehe ich auf, jetzt mache ich meinen Workout, damit ich bis die Kinder wach sind um 6:30 schon mal meinen Workout und geduscht und fertig angezogen bin. Und dann mache ich dies und dann mache ich das und da. Und er kommt dann irgendwann runter und sagt so, oh Schatz, möchtest du einen Cappuccino, setz dich doch mal zu mir. Und ich denke so, mein Puls, den müsstest du mal sehen. Ich bin dann schon so, oh mein Gott, aber ich habe noch 1000 Sachen zu tun. Und er ist dann so, nee, setz dich doch mal zu mir. Und dann kann ich das auch genießen, wenn ich mich darauf einlasse. Ne? Aber das ist für mich ein Prozess, den ich erstmal lernen muss. Das ist für mich unfassbar schwer.
Mhm. Ja, aber dann, ich meine, es gibt ja viele Menschen, die einfach wahnsinnig viel Energie haben und einfach auch gucken müssen, dass sie was tun, die einfach nicht unbeschäftigt sein können. So die Jack Russell Terrier der Menschen.
Ja, das bin ich.
Oh, das war gerade ein schlechter Vergleich.
Ich bin Jack, ich nehme den, ich bin Jack Russell.
Aber ich finde das witzig, dass du sagst, dass Marc dir unfassbar viel, ich meine, ich kann es nachvollziehen, Marc ist ein grandioser Kerl. War ja auch schon Gast in meinem Podcast. Mhm. Da hat man aber auch gemerkt, Marc hat unfassbar viel Energie. Mhm. Also das ist ja selber einer, der eigentlich selten ruhig sitzt, der wirklich super aktiv ist. Aber ihr beide findet ja auch gemeinsam die Ruhe irgendwo im Wolfen.
Das ist es. Oh, und ich glaube, wenn wir das nicht hätten und was für ein Blessing ist das. Ich glaube, jeder, der Golf spielt, und der Partner nicht Golf spielt, weiß, was für ein Luxus und was für ein Jackpot es ist, dass der Partner auch Golf spielt, dass man gemeinsam Golf spielen kann. Weil er geht wirklich jeden Tag auf den Golfplatz. Und so eine Reise wie jetzt, wo wir gemeinsam als Golf-Couple on Tour unterwegs sind, wäre gar nicht möglich. Klar würde ich vielleicht mitreisen, dann würde ich einen halben Tag am Pool sitzen. So, ne? Aber das ist trotzdem was anderes. Und ich finde es so unfassbar schön. Wir haben uns ja auch durchs Golfspielen, wie gesagt, kennengelernt. Ja. Dass wir diese gemeinsame Leidenschaft haben. Und die werden wir bis ins hohe Alter haben. Und das ist ja das Tolle und das Schöne dran. Ne? Und er ist ein unfassbar guter Lehrer.
Das stimmt.
Oh, von daher, ich bin mal gespannt, also gerade dadurch, dass er jetzt auch diese PGA-Golf-Pro-Ausbildung gerade macht und dann auch wirklich aktiv als Lehrer damit, hoffe ich, dann kriege ich auch nochmal die ein oder andere Trainingsstunde.
Wenn nicht, gibt es ein paar andere Löffel bei ihm. Safe.
So.
Aber sowas schon. Ja, der ist tatsächlich ein guter Lehrer, das stimmt. Und ich finde es halt so schön, wenn du sagst, ich will immer was tun, ich will immer produktiv sein. Und dann gehst du eigentlich an einen der ruhigsten Sportarten ran, die man sich vorstellen kann, wo man wirklich in sich gekehrt ruhig sein muss, weil wenn man einfach zu hibbelig ist, wenn man die Gedanken überall sind, nur nicht bei dieser kleinen weißen Murmel da vor einem, geht das komplett in die Hosen.
Ja.
Hast du ja keine Chance, irgendwie das Ding von A nach B zu bringen,
ja.
Außer mit dem Lederwedge, du kickst es oder wirfst es.
Ja.
Und das finde ich beeindruckend, dass das funktioniert.
Weißt du, ich glaube, der Gewinnpunkt für mich liegt darin, dadurch, dass ich ja schon so viel Stress habe, mein Cortisol-Level ist wahrscheinlich extremst hoch, mein Stress-Level insgesamt, alles, ich bin immer auf Adrenalin, ne? Ich bin ja immer hochgepusht. Wenn ich jetzt noch eine Sportart mache, die mich noch mehr hochpusht, ja sorry, dann kriege ich mit 45 einen Herzinfarkt. Und ich glaube, deswegen ist
was es... Was aus den 15 Jahren ist, das ist das Schöne dran.
Nee, das wäre schön. Aber dann hätte ich nicht auf MySpace gedatet.
Das stimmt auch wieder, okay. Ja, 1-0 für dich.
Dass man einfach sagt, wirklich dadurch kriege ich nochmal diese Ruhe halt, ne? Und das ist krass. Also es gibt zwei Sachen, die das bei mir schaffen. Das sind einmal Escape Rooms und Golfen. Escape Rooms hat man trotzdem ein bisschen Stress, weil man unter der Zeit ist, aber man ist nur da mit seinen Gedanken. Und das schafft wirklich nur Golf. Nur Golf schafft es, dass ich mit den Gedanken nur hier und jetzt im Moment bin. Ansonsten bin ich so unfassbar verkopft, dass ich an morgen und an die Vergangenheit und an dies und an das denke. Und ich kann ganz wenig den Moment genießen. Und Golf ist eine der wenigen Sachen, wo ich das kann.
Geil. Mega. Wir haben uns ja erst letzte Woche gesehen, bei der Premiere im Friedrichstadtpalast. Was ich absolut... Und wir haben uns danach leider nicht mehr wirklich gesehen. Ich fand das so grandios, ich fand das so genial. Aber wie ist es dann, wenn du sagst, so, ich muss irgendwie immer was tun? Wie ist sowas für dich? Gerade wenn du in einem Konzert sitzt oder in so einer Show, in so einer Revue, die ja teilweise einfach wirklich brutal, also lassen wir mal die Artistengeschichten raus, aber die reinen Tanzszenen und so. Ist das für dich ein Genuss oder ist das für dich, ich war gerade ein bisschen weit hergeholt, aber ich musste gerade an das denken, weil... Da waren Leute um mich herum, die dann bei manchen Tanzszenen dann wirklich hast du gemerkt, so, okay, jetzt waren sie unruhig. Weil es einfach nicht ihre Welt war oder weil sie einfach das nicht greifen konnten, dass auch den Moment einfach nicht genießen konnten. Wie ist sowas für dich? Kannst du bei sowas abschalten?
Also ich glaube, es gibt drei Faktoren. Ich glaube, das eine ist so ein bisschen der Respekt gegenüber dem Künstler, der mir unfassbar wichtig ist. Das heißt, die Leute, die opfern ihr Leben auf, damit die auf der Bühne performen. Und deswegen würde ich diesen Leuten immer meinen übelsten Respekt einfach geben und jetzt nicht mich dahinsetzen und irgendwie das Handy rausholen und währenddessen was anderes machen. Also ich glaube, das ist so der eine Faktor, der für mich wichtig ist. Das andere ist, ich muss mich aber auch mental darauf einstellen, dass ich jetzt eben dorthin gehe und dann für so und so lange da sitze.
Ja, okay.
Wenn ich mich darauf vorbereite, ist es gar kein Thema. Aber wenn es darum geht, dass irgendwie spontan Pläne entstehen oder spontan sich Pläne ändern, habe ich eine ganz, ganz schwere Zeit, mich darauf einzustellen. Und das ist so, wenn mein nahes Umfeld, die wissen das, so, ne, dann geht das auch. Aber wenn ich weiß, so, ich sitze jetzt einfach 2 Stunden in einem Kinofilm mit meinen Kindern, in einem Film, der mich vielleicht relativ wenig interessiert, so, ne, dann ist das halt so. Aber dann kann ich damit leben, so, ne, dann geht das, wenn ich das vorher weiß. Aber vielleicht gehe ich dann halt auch im Kopf schon wieder dann die nächsten Pläne. was steht noch auf der To-Do-Liste? Wo müssen wir jetzt hin? Was machen wir als nächstes?
Ja, aber ich glaube, das macht tatsächlich jeder. Also ich kenne das ja, ich war als meine Kinder, vor allem mein Sohnemann mag Kino nicht, aber meine Tochter mag Kino wahnsinnig gern. Und dann geht man natürlich, wir waren in Paw Patrol, wir waren in...
Die Schule der magischen Tiere bestimmt.
Exakt. Da haben wir zwei oder drei davon im Kino gesehen zusammen. Das ist jetzt nicht meine First Choice des Kinofilms. Ne? mein klarer kleiner Ebert freut sich, wenn er da mit seinen Kids da sitzt und die das genießen, die sich freuen, dann freue ich mich auch. Mhm. Mein Kopf war ganz oft einfach nicht bei dem Film.
Ja, ja.
Der war dann schon wieder so, kann ich jetzt mein Handy rausziehen? Nee, ich kann das jetzt nicht schreiben, das geht nicht.
Ja.
Das ist, glaube ich, tatsächlich relativ normal.
Ja.
Ja. Mensch, liebe Isabella, was für eine spannende Frau du bist. Das ist echt immer wieder faszinierend. Tolle Geschichte und vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Was ist deine Prognose? Wir haben morgen und übermorgen noch ein bisschen spielen. Morgen ist Einzel, nicht Scramble.
Wirklich?
Oh.
Das wusste ich nicht.
Du kannst dich seelisch-moralisch darauf vorbereiten.
Dankeschön.
Habe ich vorhin am Rande erfahren.
Das ist sehr gut, dass ich das jetzt weiß. Das finde ich interessant. Na, ich muss ja sagen, ich fand da so ein bisschen, natürlich jeder beschwert sich immer darüber. Also ich finde, unsere Handicaps waren ein bisschen schlecht zugeteilt. Entschuldige Erik an dieser Stelle.
Ja.
Aber das kann er auch nicht wissen. Viele von uns kannte er nicht oder kennt er nicht. Und manche sind halt einfach Handicap-Schoner, die haben eine 54 draufstehen und spielen halt einfach eine 29 oder so. Ne? Aber cool, finde ich interessant.
Ich freue mich auch auf morgen, weil morgen, ja, kann man dann wirklich auch mal gucken, was am Ende wirklich rauskommt. Scramble ist immer dankbar, wenn du einen guten Partner hast und man sich die Bälle hin und her schieben kann, also sich ergänzt gegenseitig. Ja. Ja.
Dann wird es auf alle Fälle morgen eine längere Angelegenheit, glaube ich, wenn wir kein Scramble spielen.
Oh, verdammt, das habe ich gar nicht gedacht. Mhm. Das war ja heute schon länger. Mhm. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, ich habe Whisky dabei, wir können danach noch einen Whisky zusammen trinken. Mhm. Apropos Whisky trinken, ich glaube, wir gehen jetzt mal in die Bar.
So machen wir das.
Liebe Isabella, vielen, vielen Dank, dass du bei mir warst in meiner Folge und dass wir ein bisschen quatschen konnten. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch. Und wir müssen jetzt hier aufhören, weil so langsam bereiten sie alles fürs Abendessen vor. Ich wünsche euch auf alle Fälle einen wunderschönen Tag, Mittag, Morgen, Abend, wann auch immer ihr euch die Zeit genommen habt, uns hier zuzuhören. Und freue mich, wenn ich euch bald wieder begrüßen darf, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Whisky und Golf. Drink responsible und golft ehrlich. Ciao!